DW Menschen und Märkte.
Neue Sanktionsidee: Fliegt Russland aus dem Zahlungssystem SWIFT? Die Fed und die Inflation, die BaFin und die Immobilien und die Probleme des Boris Johnson. Das sind die Themen bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk Ulrich Kaufmann. Russland lässt Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren. Der Westen droht mit Sanktionen. Etwa so: Russische Banken könnten vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. SWIFT ist eine wichtige Säule des globalen Finanzsystems. Zwischen rund 11.000 Banken aus 200 Ländern werden pro Tag rund 40 Millionen Überweisungen über SWIFT abgewickelt. Russland davon abzuklemmen, hätte dramatische Folgen. Viktor Goldger erklärt, wie SWIFT funktioniert und welche Folgen ein Ausschluss Russlands hätte.
Vielleicht liegt das Zentrum des weltweiten Finanzsystems ausgerechnet in einem 7000-Seelen-Örtchen in Belgien. La Ulpe heißt der Ort. Das kommt vom Wort Silberfluss. Und es ist nicht ganz falsch, denn durch diesen Ort fließen jeden Tag Milliardensummen Geld. Hier sitzt das internationale Zahlungssystem SWIFT, sagt Zahlungsexperte Jan Oetting von der Beratungsgesellschaft Consilion.
Durch das SWIFT-System laufen am Tag mehr als eine Billion Dollar. Dafür hat man gar kein Gefühl. Das ist mehrmals das Bruttosozialprodukt der ganzen Welt, was da im Jahr durchläuft.
Die Sache funktioniert ganz einfach. Will ein deutscher Unternehmer Geld versenden, gibt er einen Auftrag an seine Bank. Geht das Geld ins nicht-europäische Ausland, dann heißt der Übertragungskanal meistens SWIFT, sagt Jan Oetting.
Eigentlich ist es recht einfach. Nehmen Sie Online-Banking, dort schreiben Sie den SWIFT-Code der Zielbank rein, die Kontonummer des Empfängers rein, dann nimmt das Geld seinen Weg.
Von der eigenen Bank geht es meist zu einer Zwischenbank, oft ein großes Institut, zum Beispiel in den USA. Und von dort geht es dann nach zum Beispiel Russland. Manche in den USA diskutieren jetzt, das Riesenreich Russland von SWIFT abzuklemmen, sollte die Situation am Rand der Ukraine eskalieren. Russland-Professor Alexander Liebmann von der FU Berlin findet deutliche Worte.
Also sobald russische Banken von SWIFT abgeschaltet werden, ist es eine Atombombe nicht nur im Finanzsystem, sondern auch im internationalen Handel, der dann ganz massiv beeinträchtigt wird.
Denn sind die russischen Banken von SWIFT abgeklemmt, käme erstmal kaum Geld rein nach oder raus aus Russland. Und mit den Geldströmen würden auch die Warenströme stocken. Bei Öl und Gas mit gravierenden Folgen, sagt Russland-Professor Liebmann.
Wenn morgen die russischen Lieferungen einfach ausfallen für eine kurze Periode, dann kann es auch zu einem massiven Preisanstieg auf den Gasmärkten kommen. Das wird zu weiteren Komplikationen für die europäische Wirtschaft bringen.
Die Russen bereiten sich schon darauf vor, vielleicht abgeklemmt zu werden. Inzwischen haben sie mit einigen postsowjetischen Nachbarstaaten ein eigenes Zahlungssystem aufgebaut. Genauso wie die Chinesen. International dürften sich diese Systeme nicht durchsetzen, aber sie dürften für einen Trick herhalten, vermutet IT-Experte Jan Oetting.
Russland und China nehmen die gleiche Struktur. Sie folgen dem gleichen Datenformat. Nur die Daten laufen nicht über das SWIFT-Netzwerk. Also ist es fast gleich, die Systeme, die aufgebaut werden in China und in Russland. Es fehlt nicht viel, um die Systeme kompatibel zu machen.
Soll heißen, westliche Banken könnten Geld mit SWIFT in Russlands Anrainerstaaten schicken und dann mit dem russischen System weiter ins Riesenreich. Nur mehr kosten würde das und auch etwas dauern.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Viktor Goldger. Die staatliche Bankenaufsicht BaFin macht sich offenbar Sorgen um eine Blase am deutschen Immobilienmarkt. Um den stark steigenden Preisen für Wohnungen und Häuser entgegenzuwirken, sollen Banken ihre Immobilienkredite künftig besser absichern. Einzelheiten von Lothar Lenz.
Von einer Blase sprechen Fachleute, wenn die Immobilienpreise sich vom tatsächlichen Wert der Wohnungen abkoppeln. Steigen dann die Zinsen und können Kreditnehmer ihre Schulden nicht mehr bedienen, droht ein rapider Preisverfall. Die Blase platzt. Die Finanzaufsicht BaFin hat die Bankenbranche jetzt aufgefordert, Immobilienkredite künftig vorsichtiger zu vergeben. Die Geldinstitute müssen vom kommenden Jahr an mehr Eigenkapital bereithalten und die Kreditgeschäfte insgesamt besser prüfen. Beobachter rechnen damit, dass Baukredite durch die strengeren Auflagen insgesamt teurer werden. Immobilienfinanzierungen gelten als das Kerngeschäft der deutschen Geldinstitute. Fast die Hälfte aller Kredite fließen in Wohneigentum. Die Immobilienpreise in Deutschland steigen seit mehreren Jahren deutlich stärker als die Einkommen oder etwa die Mieten. Nach Einschätzung von Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch liegen die gezahlten Preise für Häuser und Wohnungen bereits bis zu 30% über dem tatsächlichen Wert der Immobilien.
Ein Beitrag von Lothar Lenz. Auch in den USA steigen die Preise wie seit Jahrzehnten nicht. Dagegen etwas zu unternehmen, ist Aufgabe einer Zentralbank. Die Fed aber, berichtet Bianca von der Au, sieht zwar das Problem und sieht ein, dass da etwas getan werden muss, hält die Inflation aber auch für ein Kommunikationsproblem.
Das Narrativ der US-Notenbank hat sich geändert. Also die Erzählung, die beeinflussen soll, wie die Bevölkerung die steigende Inflation wahrnimmt. Bis vor kurzem hieß es noch von Seiten der Fed, die Teuerungsrate der Verbraucherpreise sei vorübergehend und kein Grund zum Handeln. Mittlerweile betonen die obersten Währungshüter der Vereinigten Staaten, ihre wichtigste Aufgabe sei die Kontrolle der Inflation. Zumal die Preise in den USA erneut angestiegen sind. Mit 7% im Dezember der schnellste Anstieg seit 1982. Und das trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Die Vize-US-Notenbankchefin sagte, die arbeitende Bevölkerung in den USA sei besorgt, ob die Gehälter für Anschaffungen ausreichten. Weniger Sorgen muss sich die Notenbank derzeit um die Aktienmärkte machen. Die scheinen die baldige geplante Zinserhöhung gut zu verarbeiten. Dabei sind steigende Zinsen ein Schreckgespenst für Aktionäre. Doch vielleicht alles nur eine Frage der Kommunikation. Die Notenbank hat die Märkte jedenfalls lange und wiederholt auf ihre geplanten Schritte als Reaktion auf die Inflation vorbereitet, sodass eigentlich niemand kalt erwischt werden kann.
Soweit Bianca von der Au. Englands Premierminister Boris Johnson hat eine Menge Probleme. Von seinen persönlichen Verfehlungen, die allein ihn das Amt kosten können, muss er auch in einer drängenden Wirtschaftskrise die richtigen Antworten finden. Und da kann er die Schuld nicht mehr nach Brüssel abschieben, denn an der Inflation trägt nicht der Brexit die Hauptschuld. Wie hierzulande auch, steigen auf der Insel vor allem die Energiepreise. Christine Heuer über eine verfahrene Situation.
Das Leben wird teurer in Großbritannien. Zu teuer für Bürger mit niedrigem Einkommen. Erschreckend teuer selbst für Angehörige der unteren Mittelschicht. Im Londoner Stadtteil Lewisham lebt die pensionierte Lehrerin Bridget Sam Bailey im eigenen Haus. Neuerdings muss sie jeden Penny zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgibt.
I'm Bridget Sam Bailey. I'm a retired school teacher and I've lived here in the family home for 38 years. And I do struggle to pay my bills.
Fast alles ist in den letzten Monaten drastisch im Preis gestiegen. Lebensmittel, Waren des täglichen Bedarfs, größere Anschaffungen wie Autos, vor allem aber Heizung und Strom. Die Energieversorger informieren Kunden, deren Verträge gerade auslaufen, dieser Tage schon mal über die Verdoppelung ihrer Monatsrechnung. Ab April wird es alle Haushalte treffen, dann passt die Regulierungsbehörde die Verbrauchspreise das nächste Mal an die Marktentwicklung an. Es wird mit durchschnittlich 50% höheren Energiekosten gerechnet. Konkret mit umgerechnet 2.400 Euro, die jeder Haushalt dieses Jahr für Strom und Heizung ausgeben muss. 840 Euro mehr als bisher. In Lewisham stellt Bridget Sam Bailey sich so gut es geht auf die Situation ein. Wenn es richtig kalt wird draußen, bleibt die Rentnerin in diesem Winter im warmen Bett und heizt nur noch einen Raum statt ihr ganzes Haus.
When it's really cold, I'm inclined to stay in bed. I'm keeping one room warm rather than the whole house.
I understand how difficult it is for people. I understand the pressures that people are facing on household finances.
Er verstehe die Notlage der Menschen, sagt Boris Johnson. Er verstehe, wie schwierig es für viele sei, mit ihrem Geld auszukommen. Der Premierminister erklärt, die Preise explodierten, weil die Weltwirtschaft nach der Pandemie wieder anlaufe. Deshalb hätten alle das gleiche Problem. In den USA und der Eurozone steige die Inflation genauso wie in Großbritannien. Thinktanks rechnen jedoch vor, dass die Kaufkraft der ärmsten britischen Haushalte bereits in der letzten Dekade eingebrochen ist. Wegen geringer Lohnzuwächse, der Streichung von Sozialleistungen und steigender Lebenshaltungskosten. Ökonomen verweisen darauf, dass der Brexit Großbritanniens Bruttoinlandsprodukt nach Angaben von Regierungsberatern dauerhaft um 4% senkt. Der Premierminister versteht die Sorgen der Menschen, sagt er. Er sagt auch, dass er etwas gegen die hohen Energiepreise unternehmen will. Nur was, das sagt er noch nicht und bringt damit erneut Abgeordnete seiner eigenen Partei gegen sich auf. Von den Hinterbänken im Unterhaus preschen sie mit Vorschlägen nach vorn, wie die Lebenshaltungskrise entschärft werden könnte. Die für April geplante Steuererhöhung streichen, die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom aussetzen, die Klimaabgabe abschaffen. Der Tory-Abgeordnete Robert Hafen.
There is an elephant in the room, and that is the so-called energy tax green levies, which...
Der Elefant im Raum sind die Umweltabgaben auf Energie. Die machen 25% der Elektrizitätsrechnung aus, die wir alle bezahlen. Wenn man die wenigstens aussetzt, könnte man die Energierechnung um ein Viertel senken.
If you at least suspended the levies, you could potentially reduce the energy bill by a quarter.
Man kann solche Vorschläge getrost als Kritik am Premierminister verstehen. Vielen Konservativen passt die ganze Richtung ihrer Regierung nicht mehr. Und die Tories im Unterhaus hätten die Macht, den Premier zu stürzen. Die Krise der Lebenshaltungskosten, warnen politische Beobachter deshalb, könnte zur Entscheidungsschlacht um Boris Johnsons politische Zukunft werden.
Christine Heuer aus London. Die Situation am Ärmelkanal ist weiter angespannt. Immer mehr Menschen versuchen, den Kanal in überfüllten Schlauchbooten nach Großbritannien zu überqueren. Mehr als 30.000 Menschen haben die Überfahrt im vergangenen Jahr versucht, dreimal mehr als noch 2020. International operierende Schlepperbanden verdienen dabei Millionen. Frankreich und einige Nachbarländer, wie auch Deutschland, wollen nun gemeinsam härter gegen diese kriminellen Netzwerke vorgehen. Das ändert aber erstmal wenig. Sabine Wachs war in Calais und Umgebung unterwegs.
Eine brachliegende, matschige Fläche direkt neben einem großen Einkaufszentrum am Rande von Calais. An diesem Morgen im Dezember sind nur rund 50 Menschen zur Essensausgabe der Hilfsorganisationen gekommen, sonst sind es um die 300. In der Nacht und am Morgen haben Schlepper Boote losgeschickt, vermutet Anna, eine Freiwillige des Secours Catholique. Bis auf einen jungen Afghanen stehen fast nur Menschen aus dem Sudan in der Schlange. Die Sudanesen haben meist kein Geld. Es ist eine Frage des Geldes und der Kontakte, ob man rüberkommt. Iraner, Pakistani, Syrer, Menschen aus dem Mittleren Osten, die ich hier getroffen habe, die haben es sehr schnell geschafft. Zwischen 1.000 und 3.000 Euro zahlen Migranten Schleppern allein für die Überfahrt auf überfüllten Schlauchbooten nach Großbritannien. Nach Erkenntnissen der französischen Behörden sind die Schleppernetzwerke international organisiert. Die Köpfe sitzen meist im Mittleren Osten, bieten von dort aus regelrechte Komplettpakete an. Wie das abläuft, erzählt Mohamed Asif, der junge Afghane, der zwischen den Sudanesen an der Kaffeeausgabe des Secours Catholique in Calais steht.
Bin man in Afghanistan?
Ich habe das Geld in Afghanistan bezahlt und dann haben mich Menschen aus Afghanistan hierher gebracht. Von Afghanistan in den Iran, in die Türkei, nach Griechenland, dann nach Bosnien, Italien und jetzt Frankreich.
And how much did you pay to come?
3.000, 3.500.
Zwischen 3.000 und 3.500 Euro habe er bezahlt, um innerhalb von 3 Monaten von Kabul bis Calais zu kommen. Kontakt mit den Schleppern nahm er in Afghanistan über WhatsApp und Facebook auf. In Calais angekommen, habe er sich wieder an einen Afghanen gewandt und rund 800 Euro für eine Überfahrt hinterlegt. Die lief schief. Gezahlt hat er nicht. Erst bei Ankunft in Großbritannien hätte das Geld fließen sollen. An wen genau und über welche Kanäle will der junge Mann nicht erzählen. Nach Einschätzung der französischen Behörden könnte das für ihn auch gefährlich sein, denn in den wilden Camps an der französischen Ärmelkanalküste leben nicht nur Migranten, sondern oft auch Mittelsmänner der Schlepper, die auf gar keinen Fall identifiziert werden wollen. Diese Netzwerke sind sehr hierarchisch aufgebaut, eine Struktur von oben nach unten, erklärt Fernand Gontier von der französischen Grenzpolizei. Es gibt einen Kopf, es gibt Geldgeber, dann die zweite Ebene und dann die Schleuser, die Handlanger, wie wir sie nennen. Es gibt diejenigen, die das Material, die Boote beschaffen und dann diejenigen vor Ort, die Menschen zu den Stränden und aufs Wasser bringen. Immer wieder tauchen nach Angaben der französischen Polizei Schlauchboote, Rettungswesten oder Motoren an der Ärmelkanalküste auf, die nachweislich in Deutschland gekauft wurden. Migranten werden unter anderem über die Niederlande und Belgien nach Frankreich gebracht. Die betroffenen Länder haben eine verstärkte und koordinierte Zusammenarbeit beschlossen und Frankreich will sich während seiner EU-Ratspräsidentschaft für ein neues Migrationsabkommen der Europäer mit den Briten einsetzen, für legale Wege der Einwanderung nach Großbritannien. Nur so könne den Schleppern die Grundlage ihres Geschäftes endgültig entzogen werden. Denn klar ist, die Menschen, die in Calais sind, wollen nicht in Frankreich bleiben. Sie wollen in das Land, dessen Sprache sie passabel sprechen, in dem sie glauben, auch ohne Papiere leicht Arbeit zu finden. Für sie ist die französische Küste daher die vorletzte Etappe einer langen und gefährlichen Reise. Ihr Ziel ist Großbritannien, egal zu welchem Preis.
Wo Europa am dunkelsten ist. Mit dieser Reportage von Sabine Wachs endet unser heutiger Podcast. Michael Springer in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.